Heute zu Gast About You Gründer und OMR-Stammgast Tarek Müller.
Oder wir sehen das nicht im Online-Markt sozusagen, weil halt immer noch eine extreme Konsumentenzurückhaltung im Textilbereich ist. Also die Leute kaufen immer noch deutlich weniger Klamotten im Gesamtmarkt und das Online ist halt so mehr oder weniger stabil. Aber es ist nicht so, dass irgendwie Online gerade davon profitiert, dass die Läden zu hatten oder also während Corona sozusagen, viele Leute haben ja gedacht, okay, wenn halt die Läden zumachen, dann muss ja Online eigentlich richtig abgehen. War ja auch in vielen Konsumentenbereichen so. Elektronik, weiße Ware und was weiß ich, und alles mögliche eigentlich. Im Textilbereich war das eben nicht der Fall.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Wie die allermeisten Hörer vermutlich mitbekommen haben, gibt es hier im OMR-Podcast drei regelmäßig wiederkehrende Stammgäste, die Lea-Sophie Kramer, Sven Schmidt und eben Tarek Müller. Und mit Tarek habe ich jetzt nach ein paar Wochen mal wieder gesprochen und zwar natürlich gefragt, wer eigentlich seinen About You Jahresabschluss testiert und ob er da möglicherweise auch irgendwelche philippinischen Unterkonten hat, von denen er nichts weiß. Also tagesaktuelle Sachen. Dazu haben wir länger zu TikTok gesprochen und unsere Sicht auf die Plattform, ob es vielleicht noch möglich ist für uns beide oder für unsere Firmen dort relevant zu sein und Relevanz aufzubauen. Und am Ende über das Phänomen Reviews. In der digitalen Welt haben wir in den letzten Monaten, davon bin ich ziemlich überzeugt, Reviews eine wahnsinnige Dynamik nochmal bekommen. Amazon-Reviews sind schon für ganz viele Firmen wirklich erfolgskritisch. Es gibt aber auch genug Beispiele von Firmen wie Thomann oder so, die komplett auf Reviews aufgebaut sind. Und darüber haben wir gesprochen, welche Rolle das für ihn spielt, wie er das ganze Thema sieht. Ja, das eine oder andere rechts und links. Ich glaube, es war ein hörenswerter Podcast. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Tarek. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Mal wieder eine Stammgastfolge mit Tarek Müller. Nummer 3 haben wir gerade festgestellt seit Corona. Insgesamt glaube ich Nummer 5 oder 6 oder so. Aber Nummer 3 seit Corona und deswegen als erstmal die Frage, ihr kommt da jetzt doch richtig gut durch, oder?
Ja, wir können uns nicht beklagen. Also wir wachsen weiterhin massiv, sind weiter in unseren Plänen, sind profitabel in der Dachregion und stellen auch weiter neue Leute ein.
Wie viele Leute habt ihr jetzt eingestellt so ungefähr?
Boah, weiß ich nicht, aber ich mache jeden Monat das Onboarding mit den neuen Leuten. Das sind immer noch genauso viele wie in Vor-Corona-Zeiten.
Also das heißt, jeden Monat kommen so 20, 30 neue?
Ja, sogar mehr. Also wenn Praktikanten und Werkstudenten dazu rechnen, sind sogar ein Takt mehr. Wow. Genau. Aber wir haben halt unfassbar viel mehr Bewerbungen. Also der Pool, aus dem wir halt jetzt sourcen können, ist halt viel größer geworden. Das ist jetzt auch gar nicht so der größte Hebel, sondern ich glaube wirklich der größte Hebel war halt irgendwie zu sagen, okay, wir müssen aufs Cash achten, aber wir müssen halt auf der anderen Seite ist es halt die Opportunity, Neukunden zu gewinnen, neue Segmente auszubauen, unser B2B-Segment beispielsweise, wo wir andere Händlern unsere Software und unsere Services zur Verfügung stellen. Das ist halt mega geil gewesen jetzt die letzten Monate, weil viele jetzt irgendwie flexiblere Lösungen suchen mit einem flexibleren Preismodell. Also insofern, glaube ich, war das, was wir gemacht haben, rückblickend schon richtig, halt mindestens mal mit gleichem Aufwand eben Chancen zu suchen, wie halt eben versuchen, eben Risiken abzuwenden.
Habt ihr Homeoffice?
Ja, also wir haben jetzt seit drei Wochen kann man wieder ins Büro, es war nicht erlaubt vorher und seit 3 Wochen kann man wieder ins Büro und wir hatten echt so ein bisschen Angst, dass zu viele Leute ins Büro kommen, aber sind vielleicht so 10-15% der Leute überhaupt nur da.
Braucht ihr nicht auch fürs Onboarding und für die Kultur irgendwann wieder mehr Leute im Office?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist kein Dauerzustand. Das läuft alles sehr, sehr gut, finde ich. Auch Onboarding und alles funktioniert gut. Und ich finde, man kann auch gut Dinge abarbeiten. Aber gerade wenn es so darum geht, Neues zu entwickeln, ein bisschen kreativ zu sein, komplexere Probleme zu lösen, finde ich, das ist einfach ungeeignet über Videocall. Da braucht man irgendwie die Leute vor Ort. Also insofern, das ist aus meiner Sicht kein guter Dauerzustand, aber es ist jetzt, sag ich mal, für eine begrenzte Zeit ist das echt vernünftig und funktioniert auch sehr gut.
Glaubst du denn, dass so diese ganze Twitter-Kommunikation, Homeoffice Forever und so, ist das RPR? Oder sagst du, okay, Tech-Firma geht das irgendwie anders, aber ich halte das ein bisschen auch für PR, ehrlicherweise.
Ja, also ich weiß es nicht, aber ich finde das, also keine Ahnung, es gibt ja schon Firmen, die irgendwie komplett so auf Remote unterwegs sind, aber ich kenne keine wirklich erfolgreiche Firma, die in so einem 100% Remote-Modell halt irgendwie glücklich geworden ist. Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. Aber ja, habe mich auch gefragt. Ich meine, es gab jetzt einige Digitalfirmen, die das angekündigt haben, ja, ne, dass sie halt nie wieder ins Büro zurück wollen.
Ja, ja. Also aber am Ende, was heißt das? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dehnbar, ne? Also, dass man sagt, okay, irgendwie dann Homeoffice bleibt im Sinne von 2 Tage die Woche pro Person. Okay, das ist ja dann irgendwie schon bei manchen ein Fortschritt, aber es ist ja dann nicht irgendwie, du kommst quasi nie mehr ins Büro. Also, das ist irgendwie für mich bei uns sowieso nicht vorstellbar, weil wir sagen von, oder ich empfinde uns sehr als auch als Culture Company. Wir machen so kreative Sachen. Da ist der Austausch nochmal wichtiger als bei jetzt reinen Logistikfirmen, wo du sagst, okay, du bist für die Abwicklung davon verantwortlich. Und wenn das läuft, dann ja. I don't care. Aber bei uns ist halt so, es geht ja nicht nur um Abwicklung von Dingen, sondern es geht ja auch um neue Ideen und neue Sachen sich auszudenken. Und das entsteht dann teilweise hier schon auf den Fluren. Deswegen sehe ich das für uns jetzt. Es wird sicherlich immer eine Art von Homeoffice geben, aber jetzt nicht nach dem Motto, wir können das Büro jetzt hier weitervermieten. Hier kommt keiner mehr hin. Das sehe ich null.
Ey, ich sehe das auch null. Ich meine, ich habe sogar gemerkt, Hannes, Sebastian und ich waren ja auch im Homeoffice und dann nach 2-3 Monaten saßen wir zum ersten Mal wieder zusammen im Büro und es ging halt derbe ab direkt irgendwie. Geil, lass mal dies, das machen, ne? Und dann abends beim Bierchen da gesessen und so weiter. Und das muss man sagen, das braucht man halt auch, um irgendwie neue Dinge voranzupushen, ne? Wir waren vorher mega effizient im Abarbeiten der Dinge, die wir schon angeschoben haben, aber wir haben dann auch gemerkt, dass das Anschieben neuer Dinge eben ein bisschen gelitten hat, ne? Was ich auch nicht geil finde, ist dieses Hybridmodell eigentlich. Also wenn ihr zum Beispiel 30-40% der Leute im Büro sind oder im Homeoffice, aber dass du dann so Meeting-Situationen hast, wo halt irgendwie 2-3 Leute im Konfi sitzen und 2 Leute zugeschaltet sind. Vielleicht bin ich da auch irgendwie, weiß ich nicht, so also old-white-man-mäßig drauf, aber ich finde das mega nervig. Vor allen Dingen, es stört auch total die Konversation, weil dann doch die 2-3 Leute, die physisch beieinander sitzen, irgendwie immer so Seitengespräche führen.
Absolut, ja.
Ich hatte das jetzt mehrmals, das hat mich unfassbar gestört.
Also entweder auch, sind alle remote oder
es war auch scheiße für die Leute, die zugeschaltet waren, weil das waren so das waren Gesprächspartner zweiter Klasse so circa, ja. Weil saßen sich ein paar physisch entgegen, ein paar saßen halt irgendwie zugeschaltet. Ich finde auch, alle per Remote funktioniert, aber dieses Hybridmodell ist halt kompletter Scheiß. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon zu sagen, so ja, jeder kann jetzt, also muss 3 Tage im Büro sein und kann 2 Tage Homeoffice machen beispielsweise, wenn dann nicht klar ist, welche 2 Tage sind das. Also da wäre ich eher dafür zu sagen, okay, keine Ahnung, jeden Montag und Donnerstag ist halt Homeoffice-Tag. Dann aber für alle im Grunde genommen, die Leute können dann auch ins Büro kommen, aber so ist es ja aktuell bei uns auch, die Leute, die im Büro sitzen, sind auch in Videocalls den ganzen Tag. So, weil wir haben halt gesagt, wir wollen diese Hybrid-Situation vermeiden, selbst wenn 2 Leute im Büro sind und ein dritter eben nicht sozusagen, dann sollen die alle an ihrem Platz sitzen bleiben und Videocall machen, damit man halt diese Hybrid-Situation nicht hat, ne? Und insofern, ich glaube auch, alle Firmen werden da irgendwie Schritte nach vorne machen. Ich finde, komplett remote ist Unsinn. Komplett Office Präsenz wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch durchsetzbar sein wird im Prinzip nach Corona, wann auch immer das ist. Aber diese Hybrid-Scheiße, die muss man, glaube ich, verhindern. Apropos nach Corona, ich habe so ein Meme gesehen, da stand so, ich kriege den richtig zitiert, wenn Corona vorbei ist, werden wir uns alle in den Arm liegen und sagen, Mensch, waren das verrückte 5 Jahre. Aber es ist ja auch wirklich die Frage, wenn man immer so von nach Corona spricht, so, wann ist das eigentlich? Ja. Ich werde auch fast jeden Tag von unseren Leuten gefragt, so, ja, Tarek, wie ist denn so? Also, wie lange sind wir noch in dieser Situation? Und ich frage mich das auch, weil ich war so, ja, wie lange sind wir eigentlich noch in dieser Situation? Ja, aber ja, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass jetzt irgendwie in den nächsten Monaten so ein scheiß Impfstoff für alle verfügbar sein wird. Ne? Also, ich glaube oder befürchte, in Anführungsstrichen, befürchte, es läuft ja eigentlich alles ganz gut so, aber dass halt nach Corona in Anführungsstrichen auch noch 1,5 Jahre dauern könnte oder so, ja.
Auch diese Woche nochmal der Hinweis auf Vodafone und die neuen Entwicklungen dort rund um 5G, also den neuen Mobilfunkstandard 5G, den gibt es jetzt ungefähr einem Jahr jetzt und gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen, hat Vodafone die ersten Produkte auf 5G-Basis für die Industrie vorgestellt. Dazu gehört zum Beispiel ein eigenes Vodafone Business Campus Private Angebot. Das bedeutet, man kann eine Firma komplett versorgen mit einem eigenen Netz. Solltet ihr also durch Zufall eine Firma und ein Firmengelände besitzen oder darüber entscheiden, dann könnte es ja vielleicht sinnvoll sein, dort 5G anzubieten als Standard für alle Menschen, die dort arbeiten. Was man sonst noch so machen kann mit 5G als Firma, das findet sich unter vodafone.de/5G. Vor ein paar Tagen habe ich den Gründer von Apinio, den Jonathan Kurfess, zum Lunch getroffen und der hat mir erzählt, wie gut sich Apinio wohl trotz allem gerade entwickelt oder vielleicht insbesondere gerade entwickelt. Und das freut mich natürlich, denn OMR ist mit ganz, ganz wenig an Apinio auch beteiligt. Vor allen Dingen ist aber Apinio Kunde hier im Podcast und deswegen der Hinweis auf das, was die Firma eigentlich macht. Apinio macht Real-Time-Market-Research, also in Echtzeit und nahezu Echtzeit kann man als Firma Menschen befragen, was sie über Dinge denken, über von Produkten halten, von Ideen halten, wie sie empfinden. Und da bekommt man dann repräsentative Daten in wirklich kürzester Zeit. Das gibt's aus meiner Sicht, aus nach meinem Wissen, sonst nirgendwo. Ich bin überzeugt, dass das ein bisschen die Zukunft der Marktforschung sein müsste. Mal ganz vorsichtig formuliert. Wer das ausprobieren möchte, wer auch mal in Echtzeit eine Befragung starten möchte, einfach eine kurze Mail an omr@apinio.com und am besten in die Mail reinschreiben, dass ihr das hier im Podcast gehört habt. Dann gibt es nämlich Sonderkonditionen. Also, auf geht's.
Plant ihr mit der OMR 21 schon?
Ja, also wir denken schon, dass wir da was zumindest versuchen sollten. Und das würde ich mal, also meine Prognose wäre, dass in einer gewissen Form wird es auch gehen. Vielleicht jetzt mit weniger Leuten, wahrscheinlich ohne Konzerte oder unter anderen Auflagen. Aber wir planen es zumindest mal. Also wir planen es natürlich auch so, dass man im Zweifel sagt, dann halt doch nicht. Und wir haben auch ein paar Sachen geplant, die jetzt mehr Vorlauf digital uns dann noch viel weitertragen können, als wenn du irgendwie innerhalb von ein paar Wochen entscheidest, wir machen kein Festival, hast du natürlich digital nicht dasselbe Produkt und nicht dieselbe Roadmap oder dieselbe Vorlauf, was zu machen. Also da werden wir neue Sachen auch digital machen, aber wir planen auch mit einem Event. Aber natürlich wird das wahrscheinlich irgendwie angepasst sein. Und es gibt zwei Termine, entweder im Mai oder vielleicht im September haben wir nochmal reserviert. Also insofern, ich bin sehr gespannt. Man sieht jetzt ja, die Mexico führt das ja hoffentlich durch. Also es ist ja geplant, dass die Ende September was machen. Und ich würde es mir wünschen, dass es klappt, weil das ja für alle ein gutes Signal ist. Es gibt jetzt in Asien Messen, die jetzt also, durchgeführt werden.
Ja, mutig mit der Dimexco, ne? Also ich habe die Dimexco schon aus meinem Kalender ausgetragen. Auf einmal habe ich eine E-Mail bekommen, so von wegen, hey, wir wollten nochmal fragen, irgendwie wegen Speaker sein und so. Ich so, hey, wie, was? Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin komplett nicht davon ausgegangen, dass sie stattfinden wird, ne? Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich fahre da jetzt auch nicht hin, so. Also es gibt ja irgendwie halb virtuell, halb nicht. Keine Ahnung, das Konzept ist noch nicht so richtig mit beschäftigt, aber ja, also interessanter Case wahrscheinlich, irgendwie sich das mal anzugucken. Aber mein Gefühl ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch momentan zumindest auch keinen großen Bock, irgendwie zu einer Messe zu fahren. Ne? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie in einem Dreivierteljahr anders. Ne? Aber wir haben auch jetzt überlegt, ich meine, wir haben die Fashion Week, die About You Fashion Week im Januar, wir haben die About You Awards Richtung März, April und ne, ich weiß nicht, wie das mit den Messehallen ist, aber ich meine, da reden wir auch gerade schon wieder über irgendwie fett sechsstellige Investments, die wir, also Sunkosts, ja, wenn wir jetzt eine Location im Prinzip mieten und die dann stornieren ein paar Monate vorher, da geht halt unglaublich viel Geld verloren. Ne? Also insofern haben wir uns auch gefragt, so okay, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass man irgendwie so ein Großevent wieder durchführen kann in 2021 vor, also erste Hälfte, ja.
Also ich würde im Moment sagen, es tut sich ja, die Dinge passieren ja doch irgendwie schneller. Das Ganze ist im März noch nicht lange hin. Ne? Also jetzt ist irgendwie, heute ist jetzt Juni, also 3 Monate oder sowas, 3,5 vielleicht. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal 3,5 Monate nach vorne guckt, da könnte es sich schon noch weiter aufgeklärt haben. Zumindest in Deutschland. Jetzt, wenn man mal diese unsäglichen Schlachthof-Themen da rausnimmt, dann läuft es ja auch eigentlich ganz gut.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass da gewisse Art von Messe und gewisse Art von Events auch schon wieder gehen werden. Ist auch jetzt vielleicht ein bisschen biased, aber das würde ich mal so wetten. Aber ja, also in der Form mit jetzt Konzerten, das ist wahrscheinlich nicht einfach erlaubt und einfach noch nicht sinnvoll.
Also wir haben ja auch so ein paar Musiker, mit denen wir da zusammenarbeiten und so weiter. Und da hatte ich jetzt, die hatte ich auch mal gefragt, was glaubt ihr eigentlich, wann euer Business wieder losgeht? Die Musiker leben ja oft von Live-Konzerten, ne? Und die hatten gesagt, die rechnen mit nicht vor Ende 2021. Aber muss man auch sagen, ein Indoor-Konzert ist wahrscheinlich auch wirklich das Letzte, was wieder erlaubt wird, ne? Von allem, was man so irgendwie machen kann. Ne? Ja, krasse Nummer.
Sag mal, apropos Probleme und unklare Welt, ich habe jetzt irgendwie mitverfolgt, dass die ganzen Karstadt und Kaufhof und diese ganzen Läden alle zumachen. Sarah macht, glaube ich, also Sarah oder wie heißen, machen auch jetzt irgendwie da Läden zu. Das liest du ja auch und dann denkst du dir jedes Mal, ah geil, mehr Umsatz für uns. So, wenn jedem Kaufhaus das schließt, tendenziell mehr Leute bei euch oder wie siehst du das?
Also erstmal habe ich eine interessante Statistik gelesen. Es hat E-Commerce-Penetration im US-Retail ist in den letzten 10 Jahren um 10 Prozentpunkte gestiegen, von 6 auf 16%, und ist in den letzten 10 Wochen von 16 auf 27% gestiegen. Also quasi, ne, das, was vorher 10 Jahre gedauert hat, hat dann 10 Wochen gedauert. Bleibt mit Sicherheit nicht so. Es wird auch nach Corona, in Anführungsstrichen, wieder runtergehen, die E-Commerce-Penetration und so weiter. Aber was ich schon glaube ist, und das sieht man auch gerade an den ganzen Börsenbewertungen und so weiter, dass halt alle eigentlich davon ausgehen, dass halt dass das jetzt schon dazu geführt hat, dass es einen beschleunigten Shift von Offline zu Online gibt, und das führt immer dazu, dass halt im Offline Läden zu machen müssen. Ja, insofern bleibt mal abzuwarten. Wir sehen das momentan nicht in unserer Kasse. Ja, oder wir sehen das nicht im Online-Markt sozusagen, weil halt immer noch eine extreme Konsumentenzurückhaltung im Textilbereich ist. Also die Leute kaufen immer noch deutlich weniger Klamotten im Gesamtmarkt und das Online ist halt so mehr oder weniger stabil, aber es ist nicht so, dass irgendwie Online gerade davon profitiert, dass die Läden zu hatten oder, also während Corona sozusagen, viele Leute haben ja gedacht, okay, wenn halt die Läden zumachen, dann muss ja Online eigentlich richtig abgehen, war ja auch in vielen Konsumentenbereichen so, Elektronik, weiße Ware und was weiß ich und alles mögliche eigentlich. Im Textilbereich war das eben nicht der Fall. Und bleibt jetzt abzuwarten, ja, wann das quasi dann Richtung Online schwappt. Oder ob es einfach so ist, dass vielleicht irgendwie generell einfach die Menschen weniger Klamotten kaufen werden in der Zukunft. Bleibt halt abzuwarten, ja. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass halt Online irgendwann davon profitieren wird. Sieht man auch, ist ja auch reflektiert letztendlich in Börsenbewertungen von einem Zalando beispielsweise. Die notieren gerade 40% über All-Time-High vor Corona. Daran sieht man ja sozusagen, dass zumindest der Kapitalmarkt momentan davon ausgeht, dass halt langfristig eben Online schon deutlich gewinnen wird, auch wenn das vielleicht Status Quo noch nicht der Fall war.
Kapitalmarkt, wie hast du diese Wirecard-Kiste verfolgt?
Das ist ja der unfehlbare Kapitalmarkt.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Was war also das deutsche Vorzeigedigital?
Ja, hoffentlich wird das irgendwie in so eine Netflix-Doku gepackt oder so, ja. Es gibt ja diese...
Aber sag mal, ist das, wer testiert euch? Ihr habt den WP ja logischerweise.
Ja, klar.
Auch Ernst und Jahr?
Nee, KPMG, glaube ich.
Okay, die waren halt diejenigen, die ein bisschen kritischer waren, ne?
Ja, also, keine Ahnung, Alter. Also, diese ganzen WP-Prozesse, das ist ja echt kein Kindergarten und wir sind jetzt kein börsennotierter Verein, so, ne? Da ist Revision und so weiter, ne? Also, ich frage mich wirklich, wie kann man eigentlich 1,9 Milliarden in seiner Bilanz verstecken oder wie auch immer, ne? Nicht schlecht, da müssen schon smarte Leute am Werk gewesen sein, weil diese WPs sind auch nicht doof.
Aber wenn du rückblickend drauf guckst und dann denkst du, irgendwelche Banken auf den Philippinen, von denen man noch nie gehört hat. Das sind auch so Signale, wo man so, jetzt natürlich alles so irgendwie, später ist immer leichter zu sagen, aber so dann, okay, ey, das, wie kann das bitte sein? Das ist doch alle Signale, alle roten Ampeln eigentlich an, sollte man meinen.
Ey, super krass, ein DAX-Konzern, ne? Also, boah.
Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob der DAX-Konzern halt schon 20 Jahre im DAX ist und ob da jetzt schon drei verschiedene Vorstandsvorsitzende oder Vorstände und Aufsichts- oder CFOs und Aufsichtsratsleute, Finanzausschuss, was alles so gibt, gewechselt haben oder ob es alles noch Gründer geführt ist und sozusagen die Kultur immer noch so die ist, der Gründer hat es aufgebaut mit den seinen Leuten. Es haben bislang immer nur eine Generation von Leuten auf die Prozesse draufgeschaut. Ein Aufsichtsrat wurde bestellt, mehr oder weniger nach dem Gusto der Vorstände. Das macht nochmal einen Unterschied. Selbst im DAX, glaube ich.
Da gebe ich dir recht. Also das glaube ich auch bei irgendwie diversen Vorstandswechseln kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas durchziehen kann, weil irgendwer wird es halt auffliegen lassen und kann es dann ja auch auffliegen lassen, weil die Person dann ja mit den Altlasten nichts zu tun hat, ne? Und aber sobald sie davon erfährt, im Grunde genommen mit im Boot sitzt, ne? Also da stimme ich dir halt komplett zu. Trotzdem ist es natürlich ein krasser Skandal für die deutsche, also für die deutsche Wirtschaft so. Ne? Das ist schon heftig. Und leider, ne, muss man ja auch mal sagen, es wurde ja mal gesagt, scheiße, wir haben irgendwie keine Digitalunternehmen, die hier irgendwie halbwegs relevant sind, ne? Nach SAP und das ist ja eher aus der Hardwarezeit, gibt's halt nichts. Und dann wurde oft mal Wirecard gebracht, so als, naja, aber wir haben ja zumindest mal ein Fintech im DAX, ne? So, boom, Fintech weg. Kommen wir ja hoffentlich, vielleicht rückt ja Zalando nach, ne? Hier die Börsen, die Marktkapitalisierung gesehen, als Zalando ist jetzt 16 Milliarden wert und damit sind die mehr wert als, glaube ich, 6 oder 7 DAX-Unternehmen mittlerweile.
Ja, es gibt so 3 oder 4 Kriterien, die man erfüllen muss. Ja. Also Gesamtwert ist 1 und dann gibt es noch so verschiedene andere. Ne?
Ja, also frei gehandelte Aktien und so weiter. Also gibt mehrere, aber gut, trotzdem, wäre natürlich geil, wenn Zalando aufsteigt.
Aber ne? Du hattest keine Wirecard-Aktien?
Ich hatte keine, zum Glück nicht, nee. Aber ja, ich kenne ein paar.
Ich auch. Ja. Haben
wir richtig geweint.
Ja, vor allen Dingen, wo man so dachte, okay, was ist schon die Downside, da geht halt ein bisschen was weg. Aber
ja,
so,
Alter, die Fakt ist, 80%, die Firma, ja, 90% hat sich in Luft aufgelöst, das Ding. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir hier darüber geredet haben, da habe ich noch irgendwie erzählt, so ja, nee, Börsenhandel und so ein Scheiß, mach ich alles nicht, ist mir irgendwie alles zu anstrengend und so weiter. Ehrlicherweise habe ich dann aber doch ein bisschen Aktien gekauft in Corona-Zeiten, aber E-Commerce-Aktien. Und das war natürlich ganz nice, ne? Das zahlt mir jetzt meine nächsten Urlaube auf jeden Fall.
Was hast du da gemacht? Also Amazon oder was hast du da?
Ja, will jetzt nicht sagen im Einzelnen, aber ja.
Verschiedenes E-Commerce-Bouquet.
Genau, so ein bisschen so ein E-Commerce, also so E-Commerce-Companies, von denen ich glaube, die werden es halt irgendwie, die haben einfach eine sehr, sehr gute Position gerade am Markt, ne? Weil irgendwie dachte ich so, Mann, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich glaube, wir haben hier auch im Podcast drüber geredet. Es kann doch irgendwie nicht sein, dass jetzt irgendwie die E-Commerce-Unternehmen genauso abgestraft werden wie die Gesamtwirtschaft. So, das hat sich mir einfach null erschlossen. Ja, und irgendwann dachte ich, komm, scheiß drauf. Also wenn ich da so tief und fest davon überzeugt bin, dass das eigentlich nicht richtig ist, dann muss ich auch quasi handeln und habe dann einfach irgendwann meinen Banker angerufen und gesagt, pass mal auf, platzier mal eine größere Wette.
Okay. So, nochmal ein anderes Thema, was bei mir jetzt extrem viel so hochpoppt und was scheinbar eine ganz neue Dynamik bekommt. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass es nicht ganz neu ist, aber Dynamik finde ich nochmal neu bei TikTok.
Ja, meist runtergeladene App im Mai.
Ja, also am Ende auch Profiteur von diesen großen Sehnsucht nach Medien. Also ich meine, Medien generell von TV-Sendern über Websites, Podcasts wurden ja alle mehr genutzt jetzt in der Corona-Zeit und TikTok scheint da dann irgendwie so in Digital-Space so das Medium zu sein, das am meisten profitiert. Dann haben sie jetzt so einen Amerikaner, da hat einen ehemaligen Disney-Top-Manager zum CEO gemacht. Also werden so ein bisschen westlicher, ist so die Theorie, dass die jetzt versuchen, sich sozusagen zu präsentieren uns gegenüber, der Welt gegenüber, wie halt eine amerikanische Digitalplattform. Wie siehst du das? Bist du da?
Ja, ich habe TikTok.
Tanzt du rum?
Ich tanze nicht rum, aber wir waren im Januar mal im Skiurlaub und da haben wir auch versucht, einen TikTok-Viral zu drehen. Gar nicht so einfach. Da habe ich auch gemerkt, ich habe Schwierigkeiten, TikTok zu verstehen. Ja. Also ich verstehe TikTok, aber ich fühle TikTok nicht, ja. Und ich glaube, so Facebook, Twitter, Instagram, noch vielleicht so ein bisschen habe ich gefühlt. Also gefühlt im Sinne von, ich wusste selbst, wie ich Content kreieren müsste, zumindest, damit er cool ist und relevant ist. So, ne? Habe ich auf Instagram jetzt oft nicht gemacht, da bin ich zu faul für. Bei TikTok ist es so, ich glaube, ich fühle nicht mehr, wie ich Content kreieren müsste. Aber ich finde TikTok ultra interessant. Ich glaube, TikTok ist zweierlei Hinsicht oder in dreierlei Hinsicht ein ziemlicher Gamechanger. Zum einen ist es die erste asiatische App, die auf unseren Smartphones relevant Verbreitung findet, ne? Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist aber so. Und das Zweite ist quasi, dass aus meiner Sicht nochmal so eine neue Evolutionsstufe von sozialen Netzwerken ist. Wenn man überlegt, Facebook, du folgst eigentlich überwiegend Freunden, also Leuten, die du aus dem Real Life kennst oder zumindest irgendwann mal begegnet bist, ne, auch wenn es vielleicht nicht deine Freunde sind, aber also du siehst überwiegend Content von Leuten, die du eigentlich aus dem Real Life kennst, ne? So, dann und halt irgendwie Gruppen und Seiten, also Business-Kram, so. Dann Instagram war ja schon etwas, da folgst du zwar auch deinen Freunden, aber bei den meisten Leuten ist es so, dass halt nicht mehr die Leute überwiegen, die sie aus dem Real Life kennen, sondern nationale Influencer. So, man folgt halt mehr Leuten, die man eigentlich aus den Medien kennt, aber die noch die eigene Sprache sprechen. TikTok ist jetzt eine Plattform, die nochmal einen Schritt weiter eigentlich international ist von dem Content, den du konsumierst. Und das Krasse ist, du siehst bei TikTok ja extrem viel Content von Leuten, denen du gar nicht folgst. Weil was TikTok ja macht, ist im Gegensatz zu Instagram und Facebook, sie entwerten in gewisser Weise das Asset-Follower, weil sie ja hingehen, das ist zumindest mein Verständnis, und eigentlich letztendlich jedes Content-Piece bewerten und dann entscheiden, spielen sie es überhaupt den Followern dieser Person aus, ja? Also du kannst, wenn du scheiß Content machst, erreichst du nicht mal deine Follower. Das ist fairerweise auf Instagram, Facebook auch so. Aber das Krasse ist dann, dass halt, wenn du einen guten Content hast sozusagen, der qualifiziert wird an deiner eigenen Zielgruppe, dass der dann eben der globalen Audience ausgespielt wird. Weil was viele bei TikTok machen ist, sie gehen nicht in den Stream derer, die sie folgen und konsumieren den Content, sondern sie gehen in den allgemeinen Stream. Der allgemeine Stream bei TikTok wird beeinflusst von dem, wen du folgst. Du siehst da auch Sachen in Deutsch, also wenn du halt vielen Deutschen folgst, siehst du eben viel mehr Sachen auf Deutsch, aber er ist halt einerseits deutlich mehr von Sprache gelöst, das heißt, du siehst auf TikTok deutlich mehr internationalen Content und du siehst vor allen Dingen deutlich mehr Content von Leuten, denen du gar nicht folgst. Das heißt, die Ratio sozusagen dessen, was du an Content siehst von Leuten, die du im Real Life kennst, die war bei Facebook sehr hoch, die war bei Instagram schon ein bisschen niedriger, die ist bei TikTok unfassbar gering. Du, das ist eigentlich eine Entertainment-Plattform von Content-Creatern, die du teilweise noch nie gesehen hast, die nicht mal deine eigene Sprache sprechen. Ne? Und das finde ich halt eben in zweierlei Hinsicht ganz interessant. Zum einen sozusagen der weitere Push Richtung globale Plattform. Das sehen wir auch bei Streaming-Diensten, ja, wir kommen sozusagen aus einer Welt von ganz früher irgendwie Regionalzeitungen, dann hin zu nationalem Fernsehen, hin zu internationalen Streaming-Diensten, Netflix, ne, so, wo du eine spanische Serie guckst, eine asiatische Serie, eine englische Serie, eine deutsche Serie, so, ist eine globale Plattform, ne, so, die gewinnen massiv an Zulauf, nationale TV-Sender verlieren an Relevanz. Und das Gleiche ist jetzt eben im Social Media auch der Fall. Quasi internationale Content Creator gewinnen an Relevanz, nationale und lokale Content Creator verlieren tendenziell an Relevanz. Also auch da der Push hin zum Internationalen. Und eben dieses Lösen von diesem Follower-Dogma. und auch das Entwerten sozusagen eigentlich der Assets, die du dir in der Vergangenheit aufgebaut hast. Weil was ich interessant finde, ist, wenn man sich die TikTok-Profile anguckt und dann guckst du dir an quasi die Reichweiten und vergleichst das mal mit Instagram. Was du bei Instagram mittlerweile schon siehst, du hast halt Reichweitenunterschiede, ja? Kennst du vielleicht auch von deinem eigenen Account. Das schwankt irgendwie immer so plus minus 50% die Reichweite der Postings, die du machst. Bei TikTok ist aber viel krasser. Bei TikTok schwankt das von minus 90 zu plus 10.000% sozusagen. Und es ist halt oft eben minus 90 eigentlich, wenn du scheiß Content hast und hast du einmal guten Content, ist es halt plus 10.000. Das ist vielmehr so eine Moonshot-Plattform eigentlich, wo halt sozusagen selbst der Aufbau von Followern halt eigentlich nicht so viel wert ist. Jemand mit wenig Followern kann ein Video machen, was halt viel mehr Reichweite gewinnt als jemand, der 1 Million Follower hat, der einen scheiß Content-Piece hat. Ne? Und das ist halt krass, weil es sozusagen dafür sorgt, dass es gibt wieder halt Newcomer, eine extreme Bühne, extrem schnell hochzukommen. Und das gilt natürlich für Personen genauso wie für Brands. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wer sind die Brands, die das vernünftig machen. Ich verstehe irgendwie, was die Menschen da machen. Das ist oft so funny stuff. Ne? Ich verstehe, glaube ich, auch mittlerweile, wonach der Algorithmus eigentlich bewertet. Geht ja darum quasi, wie viel Prozent der Leute haben das Video durchgeguckt und haben es dann irgendwie neu durchlaufen lassen, Likes und Comments. Ja, aber dieses irgendwie, du musst es schaffen, dass Leute das Video von vorne bis hinten gucken und dann idealerweise 2 oder 3 Mal. So, ne, und dann brauchst du Likes und Comments. Dann wirst du relevant als relevant bewertet von TikTok und wie so Ebenen, die du durchschreitest, sozusagen in der Ausspielung und Reichweite, die du drauf bekommst. Aber was ich halt, also, und das ist meistens lustiger Content mit einer, mit einem Teaser vorne, einer Pointe hinten und irgendwas Strangem in der Mitte, dass du es nochmal gucken musst. Ne? Das ist immer ganz blöd gesagt, glaube ich, ist zumindest mein Verständnis davon, was bei TikTok gut funktioniert. So, was ich aber nicht verstanden habe, ist, wie nutzen Brands das? Ne? Und ich glaube, das wird halt interessant sozusagen zu sehen.
Seid
was
ihr am Start? Also habt ihr da Leute, die sich darum kümmern und so?
Ja, aber auch nicht mit großem Erfolg bisher. Das Krasse war ja
und
durch...
Und Paid? Und Paid macht ja gar nichts?
Paid ist super unausgereift. Also Paid konvertiert halt gar nicht. Das ist so wie Instagram-Stories in der Early-Zeit. Ja, irgendwie so, niemand hackt halt, wie musst du damit jetzt umgehen, dass du da halt eine Conversion reinbekommst. Ne? Es erinnert mich halt krass an Instagram in der Early-Zeit. Ja, Instagram in der Early-Zeit war so, okay, ist irgendwie mega relevant und dann hast du Feed-Werbung gemacht und das war halt nur scheiße, du hast keine Sales drauf bekommen, du wusstest nicht, welche Creatives, du hast halt, man macht das, was halt dann alte Unternehmen immer machen, sie adaptieren das, was woanders funktioniert hat, wir versuchen jetzt gerade das Zeug, was wir auf Instagram machen, irgendwie werbetechnisch sozusagen auf TikTok zu übersetzen, das wird nie funktionieren, das ist so wie wenn du Facebook-Creatives auf Instagram gespielt hast, hat halt nicht funktioniert und ich glaube, es wird jetzt eine gewisse Zeit dauern, bis man halt rausfindet, okay, was ist sozusagen die Welt von TikTok. Da hat Fabian Spielberger übrigens bei der OMR vor, glaube ich, 3 Jahren hat er einen sehr guten Vortrag gehalten, finde ich. Und da hat er eine Sache gesagt, da hat er gesagt, speak the language of the community. So, und das habe ich mir gemerkt, weil ich das ganz richtig finde. Was aber die meisten Unternehmen tun ist, uns eingeschlossen, fairerweise, ist, sie sprechen eigentlich die Sprache ihrer Marke und pressen sie in die Community rein. Und ich glaube, das ist nie von Erfolg geprägt. Du musst eigentlich dich damit beschäftigen, was ist die Sprache der Community, was ist die Visualität der Community und dann mit dieser Sprache und Visualität versuchen, irgendwie deine Marke zu transportieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt irgendwie noch relativ unklar, wie das eben funktionieren soll. Was aber definitiv klar ist, ist, TikTok ist so reichweitenstark, dass es halt Firmen geben wird, die daraus entstehen. Durch Facebook sind viele Firmen hochgekommen. Bei Instagram gab es dann diese ganze Welle von Proteinbuden und irgendwelche Uhren, ja, so ja, Captain genau. & Sun.
Voll,
ja. Es gibt sau viele Brands, die sind, jeder hat dieses scheiß Ding, was du da...
Wo Make-up und sowas.
Ja. Ja, und auch diese Make-up, genau, oder diese Dinger, die du da irgendwie in Park wirfst, wo du dich so drauflegen kannst, die du so aufblasen kannst und so, die gefühlt irgendwie jeder hatten. Also es kam ja im Prinzip eine Welle von Produkten und Marken sozusagen über Instagram hoch. Und die Frage wird jetzt sein sozusagen, was wird die Welle an Produkten und Marken sein, die jetzt eben TikTok hervorbringt und mit welchen Mitteln sozusagen, in welcher Visualität.
Was glaubst du, welche können das sein?
Ich habe wirklich absolut keine Ahnung, aber ich befürchte, dass es halt globale Riesenmarken sein werden, weil halt TikTok einfach eine Riesen-Mega-Plattform ist, aber halt eine Plattform, die halt nochmal sozusagen die Schere zwischen Erfolg und Misserfolg nochmal größer werden lässt, ja. Aber wenn du es schaffst, halt auf TikTok erfolgreich zu sein, kannst du halt unfassbare Reichweiten aufbauen, viel krassere, als du jemals auf Instagram halt aufbauen konntest, ne? Weil du halt eine globale Audience auf einmal bespielen kannst, ne?
Aber müsstest ihr nicht dann irgendwie mit einer Taskforce jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Leute About You-mäßig da dran und gucken und probieren und testen und testen und testen?
Ja, vielleicht ja. Weiß ich nicht.
Also ich meine, es ist ja wirklich sehr viel Media für immer noch vergleichsweise wahrscheinlich wenig Geld und wenn man so ein Ding da irgendwie trifft oder das
also besser versteht. Also wenn man es organisch hinbekommt, auf jeden Fall, ja. Ja, also wir experimentieren da schon rum. Ist jetzt nicht so, dass wir da gerade völlig untätig sind, ne? Aber
ist ja von der Zielgruppe für euch noch ganz okay. Ne? Ich meine, ihr habt ja, was ist eure so beste Sweet Spot Sociodemographics, so 16 bis 26 oder 36 oder so?
Ja, kommt drauf an, welchem Aspekt. Also kommerziell würde ich sagen, wenn es darum geht, irgendwie mit denen Geld zu verdienen, sind es 30 bis 35-jährige Männer, aber kommunikativ und sozusagen markenbildend sind natürlich eher die jungen Mädels. Und die hast du auf TikTok, ne? Und TikTok ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das irgendwie in den Mainstream geht, wie bei Instagram auch, ja. Es fängt immer mit der jungen Generation an. Es fängt eigentlich fast immer mit jungen Mädels an, ehrlicherweise. So, die sind halt quasi fast immer die Ersten, die solche Sachen aufnehmen und dann folgen die jungen Jungs und dann folgen dann geht das in eine Alterspyramide nach oben, ne? So war Facebook, so war Instagram, so ist eigentlich fast immer, so war StudiVZ wahrscheinlich auch, ne? Und insofern ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis TikTok halt eben die Alterspyramide hochläuft. Und ich glaube, diejenigen, die dann eben vorbereitet sind, die werden da massiv von profitieren können.
Aktuell verbringen die meisten Menschen ja mehr Zeit zu Hause als je zuvor. Homeoffice, Urlaub auf Balkonien, all diese Dinge. Und passend dazu hat uns ein ganz ungewöhnlicher neuer Partner entdeckt oder ja, als angesprochen, und ich weise sehr gerne auf die Firma uptodate.de hin. Das ist ein Anbieter für Smart Home Produkte. Und zwar, ich habe so ein bisschen über die Website gesurft, auch ganz ungewöhnliche Sachen. Also smarte Schließsysteme, Luftreinigungsanlagen, Mähroboter, aber auch Kohlenmonoxiddetektoren. Kannte ich vorher gar nicht. Oder auch Tierentspannungssysteme, wo man sozusagen seine Haustiere entspannen kann bei Gewitter oder bei Feuerwerk oder so. Alles auf Smart, also auf Tech-Basis, sag ich mal. Wer sich das mal anschauen möchte, ist wirklich einen Besuch wert. Die Website heißt uptodate.de. Es gibt sogar eine eigene OMR-Collection. Ich habe nicht ganz verstanden, warum da so viele smarte Wagen dabei sind. Also uptodate.de/collections/OMR. Auf jeden Fall gibt es auch 15% Rabatt auf ausgewählte Topseller. Einfach mal nachschauen unter uptodate.de und gegebenenfalls /collections/OMR. In jedem Fall bitte den Code verwenden, uptodate15. Aber meinst du wirklich, dass so Typen wie du und ich oder jetzt sagen wir mal, weiß nicht, da jetzt dann noch rumtanzen und dann was machen, oder ist es dann irgendwann das Tanzen eh weg und dann geht's nur noch darum?
Ja, Philipp, weißt du, das ist so, und das ist genau der Old White Man Shit, den die Leute, das ist genauso wie wenn früher jemand zu dir gesagt hat, Twitter, ist das nicht dieses Ding, wo man seine SMS öffentlich stellt?
Ich weiß, ich will mich ja selber reden.
Weißt du, oder dann so Instagram ist es nicht, Facebook ist nicht da, wo die Leute sagen, sie sitzen gerade auf dem Klo, und Instagram war dann die Plattform, wo die Leute ihr Essen fotografiert haben, weißt du? Und jetzt ist TikTok die Plattform, wo die Leute tanzen. Outet dich als jemand, der noch nie TikTok gesehen hat, ja?
Doch, ich hab's gesehen, aber es ist ja wirklich so, dass irgendwelche Challenges immer sind. Irgendwelche Leute machen Challenges und es sind
ja
halt so
Sachen,
wo ich
denke, Tanzen ist halt echt nicht mehr, klar, da tanzen schon noch ein paar Leute, genauso wie immer noch Leute auch ihr Essen auf Instagram teilen, aber es ist halt nicht der Kern der Plattform, ne?
Klar, aber
der Kern der Plattform ist
Artikel,
Entertainment.
Dass da auch, ja, aber es sind ja auch Anwälte drauf, und es gibt ja auch hier, ich kenne schon die Geschichten so, aber trotzdem passieren da viele Sachen, wo ich so denke, okay, ey, boah, sagen wir mal, als Tanz, das letzte war dieser TikTok-Tanz, der jetzt vor ein paar Tagen rauskam, wo dann irgendwie so mehrere Leute nebeneinander immer so mit den Händen so Bewegungen gemacht haben und so synchronisiert. Und da habe ich gesagt, okay.
Aber es ist nicht Tanz. TikTok ist eine, Tanz ist ein,
Challenges, extrem viele Challenges, so.
Ja, auch nicht Challenge. Also, ich glaube, ich würde den Kern von TikTok, glaube ich, beschreiben als sozusagen, Videos mit extrem schnellen Cuts, oft. Und das kann auch Tanz sein, das kann auch Lip-Sync sein, ne, wobei das noch eher so ein bisschen Musical.ly-mäßig ist, ne, aber es ist auch oft einfach wirklich mega witziger Content. Und wenn du dir anguckst, was kriegt die großen Reichweiten, dann ist es nicht Tanz, es ist funny Stuff.
Nein, du hast recht, du hast also wahrscheinlich
TikTok ist Comedy. Ja, das ist eigentlich eine Comedy-Plattform, quasi auf eine ganz neue Visualität, aber, ne, weil du halt irgendwie in 15 Sekunden, das ist so ein bisschen wie die Twitter sozusagen die Verkürzung von Text, ist TikTok meiner Meinung nach die Verkürzung von Video. Das heißt, diese ganzen schnellen Cuts und dieses eine lustige Geschichte erzählen innerhalb von 30 Sekunden mit schnellen Cuts transportiert durch junge Leute, das ist TikTok. So, das sind auch die Sachen, die irgendwie die hohen Reichweiten kriegen. Oder auch so crazy shit, wie irgendwie, du siehst so ein Video und dann steigt da jemand gerade irgendwie in eine Glasflasche rein und denkst, okay, what the fuck? Und dann merkst du, okay, das ist eine optische Täuschung gewesen durch eine Kamera, ne? Und das sind halt so Sachen, die auf TikTok irgendwie
abgehen.
Aber
nichts davon
halt, ne?
Ist jetzt das, was ich jetzt irgendwie so total für mich zumindest heute naheliegend finde zu tun.
Ey, wir beiden not gonna happen, ja. Das ist so wie irgendwie die Frage, ob deine Mama auf Instagram halt mal ein relevanter Influencer werden wird. Sie wird es nicht, weil sie es nicht fühlt. Wir fühlen TikTok nicht. So, ich fühle TikTok nicht.
Wobei bei Instagram, muss ich sagen, habe ich das so entwickelt. Da war ich am Anfang auch so, wie du jetzt sagst, old white, da dachte ich mir, okay, komm, Instagram, lass das mal ab und zu angucken und verstehen und drüber reden und so als Businessman checken. Aber selber bin ich da sehr passiv. Und das hat sich in den letzten 2 Jahren bei mir total geändert. Ich weiß noch genau, saß ich bei mir zu Hause beim Abendessen mit Matze Hilscher von Hotel Matze und hat der gesagt, ey Philipp, du musst jetzt einfach mal Instagram machen. Hat er mir selber das nochmal erklärt, so ein paar Sachen, wie man sie jetzt machen sollte. Und dann haben wir das aus meiner Küche so ein paar Sachen gemacht und seitdem bin ich da dran und jetzt klar weiß man jetzt, welche Sprache, welche Bilder, wie das läuft, mit was ist eine Story, was ist ein, das habe ich total jetzt so mir innerhalb, also zwischen meinem 39. und meinem 41. Lebensjahr quasi draufgezogen. Deswegen halte ich es jetzt nicht für unrealistisch, dass man, wenn sich jetzt TikTok so ein bisschen mehr in die Mitte entwickelt, auch zwischen meinem 43. und 45. Lebensjahr ich noch so diese Plattform anfange zu fühlen. Who knows?
Aber die Frage ist ja, sozusagen, fühlst du sie wirklich oder hast du sie jetzt einfach ausreichend gut intellektuell verstanden, um deine bestehende Audience
bei
zu
Instagram
bespielen?
Voll, bei Instagram voll. Da habe ich jetzt auch Spaß. Ich bin jetzt einfach natürlich da stundenlang drauf oder ja doch, weil ich mir halt Sachen angucke, weil ich Leute interessant finde, weil ich da message und so. Das heißt, das ist jetzt schon so reingekommen in mein Leben, wo ich am Anfang das nicht so unbedingt wollte und oder nicht so interessiert dran war. Und das ist jetzt, glaube ich, mit TikTok schon auch rein in der Theorie, zumindest denkbar, würde ich sagen. Also da bin ich dann wieder progressiver.
Ja, also wo ich dir recht gebe, ist, dass wir beide vielleicht irgendwann mal hier unseren Podcast tanzen, ja. Aber die Frage ist ja, sind wir nicht trotzdem eigentlich richtig schlechte TikToker dann und sind wir nicht eigentlich auch richtig schlechte Instagrammer? Und ich nehme mich da nicht aus, weil ich würde mal die steile Hypothese in den Raum werfen, dass du eigentlich auf Instagram quasi eigentlich nur sozusagen deine Zielgruppe bespielst, ne? Und das deutet eigentlich darauf hin, dass du eigentlich nur bestenfalls mittelguter Instagrammer bist. Mir geht's ja nicht anders, ja. Wenn ich mir angucke, ich glaube, niemand, der mir über Instagram folgt, hat mich durch Instagram kennengelernt, weil ich so unfassbar geilen Content mache.
Also das ist
und dieses Medium so mega geil.
Müssen wir nicht reden.
So, also und deswegen sozusagen glaube ich halt so, ich traue uns beiden zu, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, einen TikTok genauso wie wir ein Instagram so weit und vernünftig zu bespielen, dass zumindest unsere Audience uns nicht richtig scheiße findet. Ne? Aber der Witz ist doch, es gibt gerade Leute, wie diese Lisa und Lena beispielsweise oder auch andere, ne, die generieren halt 20, 30 Millionen neue Follower, weil sie Inhalte dieser Plattform. Absolut und die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide, indem wir diesen Podcast tanzen, das schaffen,
das ist
20 Millionen Menschen, die uns nicht kennen und noch nie kennengelernt haben. Weißt du? Und da meine ich sozusagen mit Fühlen sozusagen, ne, wenn du halt es schaffst, innerhalb einer Community quasi neue Reach aufzubauen, quasi, die dich vorher nicht kannten, dann fühlst du sie und bist halt ein guter Creator. Ne?
Also das
da glaube ich sozusagen
safe. Also da müssen wir da. Also ich hatte gerade tatsächlich, bevor du kamst, noch einen Podcast aufgenommen mit Bonnie Strange, die ja bei Instagram auch echt richtig gute Sachen macht und das ist no. Also damit möchte ich mir auch gar nicht vergleichen, das ist auch gar nicht meine Aspiration.
Aber das ist halt krass zum Beispiel, ich habe viele Profile der großen Influencer, der großen Instagram-Influencer durchgeguckt und die allermeisten kriegen es nicht hin, in TikTok neue Reichweite aufzubauen. Die sind dann so ein bisschen so wie wir auf Instagram, die schaffen es halt ihre Hardcore-Fans von Instagram mit so mittelgutem Content zu bespielen, dass sie nicht entfolgen im Prinzip auf TikTok. Sie schaffen es aber auch nicht, neue Reichweiten aufzubauen. Ne? Und das ist halt schon irgendwo wieder ein krasser, auch in gewisser Weise so eine Art Generationenwechsel sozusagen, der da gerade
in der
Influencer-Szene stattfindet. Es gibt auch manche, die kriegen es hin und die machen das sehr, sehr gut, aber es sind halt nicht viele. Ne?
Also ich meine, das ist ja die Reise von YouTube zu Instagram, zu TikTok vielleicht. Andererseits, wenn ich Leute frage, wie wird man bei Instagram heutzutage noch groß, dann sagen alle, du musst erst bei TikTok groß werden und da geht's noch schneller und da geht's halt einfach noch und dann halt das rüberziehen zu Instagram. Also
oder YouTube. Ich meine, mein Eindruck ist schon, dass YouTube immer noch eine gute Plattform ist. Also da geht's schon noch ab und es ist natürlich schwer, jetzt innerhalb von YouTube
Content,
neu hochzukommen.
Ne? Anderer Content und ich glaube, da genau.
Aber ja, ist so. Also siehe Lisa und Lena, ne, sind auf TikTok groß geworden, haben dann ihren Instagram-Account eröffnet und hatten sofort irgendwie 2 Millionen Follower. Also ich glaube, das auch. Auf Instagram groß werden mit Instagram only ist fast unmöglich. Ne? Und also gerade, wenn du ein bisschen kommerziell unterwegs bist. Ne?
Na, ich bin ja froh, dass irgendwie in meinem Home-Turf-Podcast noch irgendwie so viel geht. Hast du jetzt gesehen, dass, Kim Kardashian hat jetzt einen exklusiven Podcast-Deal mit Spotify unterschrieben. Und da ist irgendwie die Spotify-Market Cap um mehrere Milliarden hochgegangen.
Was?
Ja.
Und was hat Kim Kardashian dafür bekommen?
Ist glaube ich nicht öffentlich. Während ja davor gab es schon mal die Nummer davor war ja, dass dieser Joe Rogan
Was hat der bekommen? Das war richtig unfassbar, ne?
Angeblich irgendwie über mehrere Jahre 200 Millionen.
200 Millionen, dafür, dass er exklusiv
seinen Podcast demnächst für Spotify zieht. Aber man muss mal sagen, der hat halt schon einen großen Podcast. Der ist ja wirklich so wahrscheinlich der größte Podcast der Welt, dieses Joe Rogan. The Joe Rogan Show, oder wie das heißt. Während ja Kim Kardashian noch gar nichts hat. Das muss ja erstmal aufgebaut werden, aber es macht sie dann exklusiv bei Spotify. Und Joe Rogan war, glaube ich, für die total interessant, weil der von der Demografie, dann in den USA ist Spotify noch nicht so erfolgreich vergleichsweise. Und also und da, auch da ist, das wollte ich nur sagen, da ist dann auch nach dem Joe Rogan Deal ist auch denn da die Marktbewertung von Spotify nochmal 1 Milliarde hochgesprungen.
Was? Ja. Wegen des Deals?
Also, alter Schwede. Zeitlich kommt man das zu erklären.
Alter Schwede, das ist ja richtig krank. Weißt du, was hier Gemischtes Hack dafür bekommen hat, dass sie das exklusiv ihre Seele an Spotify verkauft haben?
Nee, das ist ja nicht öffentlich. Also alle spekulieren im Markt und so. Und
was denkst du? Über 1 Million?
Ja, glaube ich schon. Ja? Also so jetzt beide zusammen.
Philipp, vielleicht sollten wir überlegen, die Stammgastfolge hier
auch. Auf welchem Weg?
Herrn Fei an. Hallo Herr Fei, wie sieht's aus? Was kriegen wir dafür?
Es ist auf jeden Fall, Spotify ist da extrem mutig unterwegs. Ich bin aber am Ende gar nicht sicher, ob das so richtig dann also alles aufgeht. So, ich sehe da ja auch also viele andere Podcast-Plattformen, wo das nicht so gut funktioniert. Und glaube, also die werden schon sehr genau wissen, was sie da tun, aber es ist schon wirklich sehr viel Geld, 200 Millionen hier, dann wahrscheinlich ähnlich viel für Kim Kardashian oder so. Dann haben sie ja auch andere Sachen gekauft. Also, naja, schauen wir mal. Ich kenne ja die Conversion Rates nicht von Leuten, die dann zahlreichen Spotify-Abo abschließen. Ich kenne deren Pläne nicht mit Werbung, was sie da sehen und was da kommen kann. Insofern super schwer, da was zu sagen, was einigermaßen substanziell ist. Aber auf jeden Fall sind das mal bold moves und so andere Plattformen wie Apple, die ja da eigentlich auch mitspielen, denen ist es vollkommen egal. Die machen gar nichts, die entwickeln noch nicht mal ihre Plattform weiter, sag ich es mal. Das ist schon erstaunlich, dass jetzt sozusagen in so einem eigentlich Duopol der eine mega agiert und der andere sagt, ich habe irgendwie, there's bigger fish to fry, ich habe damit nichts zu tun.
Ja, ich glaube, es ist aber, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich kann nicht bewerten, ob es sozusagen das Geld wert ist, aber ich glaube halt letztendlich quasi Exklusivität im Produkt ist ja auch etwas, was uns sehr beschäftigt sozusagen, ist halt am Ende die ultimative Abgrenzung von Wettbewerb, ne? So muss man halt aber, heißt jetzt trotzdem nicht, dass man irgendwie jede Summe mitgehen sollte, ne? Aber das ist, glaube ich, schon klug. Ich meine, Netflix ist ja einen ähnlichen Weg gegangen. Ich würde schon sagen, dass Netflix eben dann den Durchbruch hatte, als sie halt exklusive Inhalte hatten, die halt extrem hochwertig waren, die man sehen wollte, ne? So, dann ist halt jetzt quasi, wenn du dir jetzt überlegst, hole ich mir Maxdome oder Netflix, so, da ist überhaupt keine Überlegung mehr, ja. Also da kann Maxdome noch so tolle Features raushauen, ja. Wenn quasi du einfach im Produkt sozusagen im Angebot eben Exklusivität hast, die halt eine sehr hohe Anziehungskraft hat, dann ist das schon attraktiv, ne?
Absolut. Also,
aber hier wegen zwecks Produkt, Philipp, ich hoffe, ich hau dich jetzt hier nicht in die Pfanne, aber von wegen hier dein Podcast-Business. Ich habe ja gehört,
jetzt kommt's.
Das heißt nicht nur von, auch bei uns ja, glaube ich, ne, dass ihr da gerade die ganze Zeit Leute anhaut und um Reviews fragt, ne?
Genau.
Was ist denn das für ein Business-Segment?
Ja, das ist sozusagen unser neues Ding. Ich habe es ja schon ein, zwei Mal in anderen Podcasts erzählt.
Oh, scheiße, hast du schon erzählt.
Also ja, hier noch nicht, in dem noch nicht und auch nicht jetzt so richtig. Also ich kann es schon nochmal, ich glaube, es ist schon nochmal wert, ein paar Worte drauf zu verwenden. Was wir glauben, und das ist ja die Frage, die ich häufig kriege, so, was ist denn mit Messe im nächsten Jahr, hast du auch gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob es die Messe geben wird. Ich denke schon, aber wir glauben, oder ich habe jetzt will das Jahr nutzen, um halt generell ein neues Asset zu erschaffen für die Firma. Und auf dieses Asset, auf diese Idee bin ich gekommen, als ich mich gefragt habe, wie denn das sein könnte, eine Messe digital zu machen. Denn ich glaube halt nicht, dass die Lösung ist, irgendwelche Messesoftware, wo du dann mit so einem Avatar durch irgendwelche virtuellen Hallen läufst. Nee. Das wird so nicht sein. Also wie könnte Messe dann sein? Und ich glaube, viele Gedanken von Leuten, die sich das auch gefragt haben, sind alle sehr stark in dieser, wir übersetzen das 1:1 Welt. Ne? So wie früher am Anfang auch Magazine gedacht haben, Websites sind dann irgendwie so E-Papers oder sowas. Das war halt nicht so. Also, heutzutage leben ja Magazine auf ganz anderen Webportalen, auf Instagram. Das ist halt, Content ist einfach dann anders. Und ich glaube halt, Messe übersetzt sich halt auch ins Digitale in eine ganz andere Form. Aber was bei uns zumindest passiert, ist ja, Menschen kommen zu uns und informieren sich über Software ganz häufig. Viele unserer Aussteller sind Softwarefirmen oder bieten halt Softwareprodukte an. Und ich glaube, dass das digitale Pendant dazu entsprechend eine Plattform ist, wo man sich darüber informiert, wie Software funktioniert. Nur wie kann man das machen? Weil ja, sonst sagt ja jede Firma irgendwie, ihren Kram und alle sagen, wir haben Best in Class und irgendwie highest ROI und whatever. Total schwer für jemanden, der von außen drauf guckt, dann hast du von seiner Plattform eigentlich nichts. Ne? Wie kriegt man in seine Software-Plattform Relevanz rein? Ich glaube, durch echte, authentische Reviews von Nutzern dieser Software. Das heißt, wenn Menschen, die jetzt wirklich Salesforce oder wirklich Adobe oder wirklich Mailchimp oder whatever, auch Zoom nutzen, wenn wir die fragen, okay, nutzt das, was ist daran gut, was ist daran schlecht? Und von denen faires Feedback bekommen, dann glaube ich, wenn wir das dann sauber aufbereiten, sauber clustern. Auch
Feedback sieht man dann auch quasi, wer das Feedback gegeben hat. Also wenn ich mir jetzt angucke, ich überlege Mailchimp zu nutzen, so, dann sehe ich da irgendwie, weiß ich nicht, Zalando hat gesagt, Mailchimp ist super oder was?
Nicht in allen Fällen, bestenfalls ja, wird auch anonym von uns aber verifiziert, aber nicht jetzt gefaked. Also wir werden es verifizieren, aber wir werden vielleicht nicht in allen Fällen dann das offenlegen können, aber in den meisten Fällen hoffentlich schon. Dass wir dann irgendwie eine Plattform haben, wo du nach Kategorien gucken kannst. Okay, ich bin B2B-Entscheider für Software-Einkauf und möchte gerne wissen, was gibt's im Videobereich. Nehme ich jetzt Zoom, nehme ich jetzt Meet, nehme ich jetzt Blue Jeans, nehme ich jetzt whatever. Und dann guckst du dir halt an, was sagen halt Nutzer dazu, was gefällt denen gut, was gefällt denen schlecht. Und dann ist das für dich ein wichtiger Touchpoint bei so einer Kaufentscheidung. Mehr wollen wir ja gar nicht. Und
was eigentlich, dass das noch nicht gibt, ne?
Das gibt's in USA schon ein, zwei Fällen. Auch sehr extrem erfolgreiche Firmen, die da schon unterwegs sind. In Deutschland gibt's das so im B2B-Bereich noch nicht.
Man kennt es ja, also Reviews kennt man ja sowieso, aber ich finde, man kennt das auch aus dem B2C-Bereich, ne? Wenn man sich irgendwie so ein Tool runterladen will, als so Endkonsument, du gibst irgendwie Tool und dann Erfahrung einladen, zum Beispiel bei Chip.de oder irgendwo, ne? Und dann hast du da irgendwie Review, aber ist ja völlig recht, irgendwie, man trifft halt mega große Entscheidungen für Tools im Unternehmen und eigentlich, also, ja, ich habe auch gerade überlegt, so, eigentlich, wo würde man da eigentlich Informationen einholen? Und ich meine, du hast schon recht, man fragt dann halt irgendwie die 2, 3 People, die man kennt, so, ne, irgendwie aus irgendwelchen anderen Unternehmen und fragt, sag mal, irgendwas, eine Meinung.
Wenn du dann 10, 12 Reviews hast von Firmen, wo du sagst, okay, guck mal, so machen das die Kollegen dort, oder so machen das die Kollegen dort.
Macht
und
Sinn.
Und dann glaube ich halt.
Aber muss ich dann bezahlen, um die Reviews zu sehen, oder?
Nee, also bezahlen, also nochmal, vielleicht, das ist dann halt auch jeden Tag digital typisch halt permanent 24 Stunden, 7 Tage die Woche da und nicht halt 2 Tage im Jahr wie bei einer Messe in der Offline-Welt, sondern halt immer da. Und bezahlen tun nicht die Nutzer, also die sich da informieren, sondern die Firmen, die dort dann halt präsent sind, aber jetzt sagen wir mal über intelligente Pay-Modelle.
Also das heißt, Mailchimp bezahlt euch quasi, oder?
Idealerweise, genau. Ja. Also ob sie jetzt konkret das mitmachen möchten, das müssen wir mal fragen und gucken. Aber idealerweise wären das dann halt Firmen, die dafür bezahlen.
Aber wenn ich jetzt Mailchimp wäre und euch jetzt Geld geben würde, würde ich ja schon dann auch irgendwo ein bisschen so eine Erwartung daran knüpfen, dass ich da jetzt nicht total komplett zerfetzt werde in der Luft, ne?
Also ich glaube, das ist halt die Kunst, einen Marktplatz zu kuratieren. Natürlich wichtig ist, dass wenn da negatives Feedback kommt, dass es fair ist, dass es irgendwie verifiziert ist, dass da nicht irgendwelche Wettbewerber andere runterschreiben, sondern dass wir zu jeder negativen Kritik, auch zu der positiven, sagen können, wer war das und das ist jetzt nicht irgendwie fake entstanden und dass das dann auch irgendwie nachvollziehbar ist und so, dann finde ich, müssen das Firmen aushalten, dass man auch irgendwie was Negatives dazu sagen kann, in gewisser Art und Weise, jetzt nicht so Social Media mäßig einfach, ich kack dich jetzt an, sondern die sagen, hey, das Feature hat mir gefehlt oder ich finde es schade, dass man das nicht in der Länderversion hat oder irgendwie die Usability da stört mich, so echt, es gibt ja in den USA Firmen, die machen das und andere, also die Kunden, die zahlenden Softwarefirmen, nutzen das sogar zur Produktentwicklung und sagen dann, okay, guck mal, hier gibt's 3, 4 Mal dasselbe negative Feedback. Das müssen wir mal in unsere Produktentwicklung einfließen lassen. Also das heißt, wenn man das aktiv annimmt und diesen Marktplatz gut kuratiert, dann sollte das eigentlich funktionieren, glaube ich.
Das denke ich auch. Also die meisten Unternehmen, die meisten Softwareanbieter, die groß sind, die haben ja eine Daseinsberechtigung. Also die können ja gar nicht alles falsch machen, sonst wären sie gar nicht mehr am Markt, ne? Insofern glaube ich auch, ich glaube, es ist total entscheidend, dass ihr neutral seid, also dass jetzt nicht sozusagen immer nur positive Reviews sind und dann ist es aber auch wahrscheinlich so, wenn halt überall Positives und Negatives steht, ne, also wenn bei Mailchimp und was weiß ich, den 3 Mailchimp-Konkurrenten halt überall irgendwie positiv, negativ, dann erhöht das ja auch die Glaubwürdigkeit des Reviews am Ende des Tages, ne, und jeder hat ja so seine Vor- und Nachteile, also das...
Das muss halt fair sein, die Firmen wissen ja dann auch teilweise, was in Wahrheit denkt ja doch keiner, ich kann alles besser als die Konkurrenz, vielleicht in einem Segment mal, aber das ist ja auch fair.
Außer natürlich bei der About You Cloud. Ne?
Genau. Aber
da gibt es kein negatives Feedback.
Auch da werden wir sicherlich bei euch sagen, nicht nur, aktuell haben wir euch, glaube ich, auch angesprochen und gebeten, dass deine Kollegen, die operativ mit Software arbeiten, die Software halt uns gegenüber reviewen, sodass wir dann, wenn wir da im September mit rauskommen.
Im September wollt ihr launchen?
Das ist der Plan, ja. Dass wir, kann natürlich, wie es immer so ist, auch noch ein bisschen verzögern. Aber jedenfalls ist natürlich für uns dann wertvoll, wenn man dann sehen kann, okay, dein Kollege, der bei euch irgendwie, weiß nicht, Video-Software, Conferencing-Software einkauft, findet die ihr nutzt, gut oder schlecht. Oder das findet er gut, das findet er schlecht. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich euch auch, klar, wenn ihr Software anbietet, die Kategorie wird es bei uns relativ schnell geben. Also wir fangen jetzt mit 5, 6 Kategorien an und werden dann hoffentlich das weiter erweitern. Ich finde ja generell, das passt ganz gut zu uns, weil wir kennen halt sehr viele Leute im Markt als Messebesucher, als Teilnehmer unserer Academies, als Podcast-Hörer, als alles, wir haben ja zigtausend Menschen.
Ihr habt ja nicht nur sozusagen den Zugang eigentlich zu den Usern, weil das sind die Messebesucher, ne? Und auch ja letztendlich nicht nur Messebesucher, ja auch irgendwie alle da, Masterclass-Teilnehmer, Podcast-Speaker und das alles, ne? Aber ja auch andererseits eben die Connection zu den Softwareanbietern, ne? Das ist ja auch ein großes
Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit, auch eine Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, so eine Review-Plattform sozusagen bei euch, ich würde jetzt mal behaupten, ich nehme euch das auch ab, dass ihr das irgendwie, dass ihr halt sagt, okay, ich werde zwar von dem Softwareanbieter dafür bezahlt, aber es ist am Ende trotzdem, ich lasse mich halt nicht kaufen sozusagen, ja.
Das ist die Kunst. Das ist die Kunst, das so hinzubekommen. Aber ja, es ist ein Versuch. Ganz kurzer Hinweis auf einen neuen Partner, und zwar den Hosting-Anbieter Dogado. Das ist der drittgrößte Hosting-Provider in Deutschland, hostet insgesamt mehr als 200.000 Kunden. Und die Kollegen sagen von sich, sie garantieren die beste Performance für eure Shops. Also wenn ihr einen Shop über Dogado hostet, dann darf man auf die einzigartige Lightspeed-Technologie zurückgreifen. Damit verkürzen sich die Ladezeiten, es erhöht sich die Conversion Rate und der Umsatz im Shop steigt. Also das ist die Message von Dogado. Wer jetzt Interesse hat, es gibt 50% Rabatt für die ersten 12 Monate für Shop-Hosting und vServer. Es gibt verschiedene Shopware-Systeme, die vorinstalliert sind, sofort startklar wären, zum Beispiel Shopware oder Magento. Also Dogado ist da ein relevanter Player mit möglicherweise einem entscheidenden Vorteil, nämlich der Geschwindigkeit. Wer mehr Informationen haben möchte, dogado.de/omr. Ich habe jetzt gesagt, wir wollen dieses Jahr Assets bilden. Wenn wir schon jetzt kein Festival, keine riesigen Umsatzsprünge machen können, logischerweise, dann wollen wir halt was entwickeln. Und wir haben jetzt ja letzte Woche unsere digitalen Masterclasses gemacht, wo ich extrem happy mit bin, wie das gelaufen ist. Nicht mit allem, da gab es auch ein paar Problemchen, aber im Wesentlichen haben wir da einen neuen Marktplatz, wo man wirklich Seminare machen kann, mit Chatgruppen begleiten, mit geilem On-Air-Design, wo wir wirklich da sowohl die Menschen, die da sprechen, als auch die da zuhören, glaube ich, überwiegend glücklich gemacht haben. Das wollen wir nochmal machen. Das ist ein wichtiges Asset. Dann ist halt irgendwie hier diese Plattform ein Asset. Und ja, dann haben wir jetzt ja noch ein,
zwei andere. Telemichel, oder?
Genau, ja, genau. Das ist auch noch ein Asset. Wobei, also das ist für alle Hörer, ja, in Hamburg den Fernsehturm betreiben wir dann ab 2023.
Das ist doch so geil. Klingt
komisch.
Ja, können wir machen. Ja. Ja, mal so das Hamburger Wahrzeichen kapern.
Müssen wir ehrlich sagen, für mich auch ein Abenteuer. Ich habe bislang mit solcher Art von Immobilien keine Erfahrung, aber am Ende sind Immobilien auf eine gewisse Art, gerade so Spezialimmobilien, auch Content. Und wir haben da ja Partner dabei, die so eine so einen riesen Messeturm halt betreiben können oder das wissen, wie man ein Einkaufszentrum betreibt, und dann weißt du halt auch, wie du einen Messeturm betreibst von der ganzen Haustechnik und von all dem, von dem wir noch keine Ahnung haben. Aber es machen halt unsere Partner und wir sind dann dafür verantwortlich, dort halt Inhalte für die Besucher zu finden und zu auszuwählen und zu inszenieren und da irgendwie dafür zu sorgen, dass das ganze Ding auch attraktiv ist, dass man da hingehen möchte. Und so haben wir uns da ja so ein Konsortium an Betreibern, sind zu dritt mit der Messe Hamburg und mit einem befreundeten Unternehmer, Tommy Kareitscher, mit seinem Hamburger Immobilienunternehmen Home United, Home Invest. Und da sind wir zu dritt und machen das. Und ja, das geht dann in 23 erst los, weil bis dahin der Messeturm erstmal hier, der war 20 Jahre zu in Hamburg, der muss jetzt erstmal revitalisiert werden. Und da ist dann Umbau, hat auch viel mit Genehmigungen zu tun, und so einen Turm umzubauen, da ist halt, alles muss durch zwei Aufzüge. Also auch da habe ich wenig Ahnung, aber erst, was ich gelernt habe, okay, es dauert. Du kannst das jetzt nicht beschleunigen, und da gucken viele Leute drauf, Behörden, wie gesagt, Feuerschutz und Gesundheitsämter und alles Mögliche, und so muss es ja auch sein, und deswegen, ja, haben wir noch ein paar.
Hat die Review-Plattform eigentlich einen Namen?
Die heißt am Ende erstmal OMR Reviews. Generell finde ich Reviews, musst du mal sagen, wie ihr das handhabt, aber ich finde, das ist so ein essentieller Bestandteil von Marketing eigentlich. Ich habe jetzt auch, ich mache einmal im Jahr diese Präsentation State of the German Internet, wo ich so ein bisschen versuche, was ist gerade so hip im Marketing im Digitalbereich. Da haben wir dieses Jahr da ein bisschen drüber gesprochen, am Beispiel von dem Thomann, von dem Musikhändler, weil ich finde, die gewinnen ihre Kategorie gegen Amazon zum Teil, gegen Media Saturn und andere, einfach Kraft ihrer Reviews und der Art und Weise, wie sie die als eigenen Owned Media Content begreifen und kuratieren und da Feedbacks einholen und die ausführlicher gestalten lassen und wo die wirklich massiven Mehrwert bauen für potenzielle Käufer oder ihre Käufer. Das ist schon, finde ich, beispielhaft. Und ich glaube, diese Review-Welt, wir stehen ja noch am Anfang. Noch sind wir ja auch so in der Wild-West-Welt, wo dann versucht wird zu faken. Und wenn du dir anguckst, selbst bei Amazon kannst du ja irgendwie da relativ schnell noch viel machen und da irgendwie auch, es werden ja auch vollkommen unqualifizierte Reviews angenommen und veröffentlicht, wo dann irgendwie einfach nur ein Emoji drin ist, so, wo du denkst, okay, wem bringt das jetzt was? Das ist einfach Scheiß-Content. Wenn ich jetzt irgendwie was kaufen will, dann hilft mir nicht, wenn da irgendeiner einen Daumen hoch macht, sondern ich will ja wissen, warum, wieso, weshalb. Und das haben die halt auch eigentlich gar nicht. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr denn Reviews schon mal so als Content begriffen?
Also zunächst einmal finde ich das mega cool, diese ganze Review-Idee, kurz bevor ich hier sozusagen auf die Frage eingehe und so, wenn ich da auch drüber nachdenke, denke ich, das ist ja eigentlich auch wirklich ein Paradebeispiel, wie kann man halt aus einer richtigen Scheißsituation möglicherweise was bauen, was halt am Ende eigentlich dafür sorgt, dass man besser dasteht als vorher. Aber ich meine, ne, eine Messe ist cool, so, ich liebe eure Messe, keine Frage, aber sie ist halt auch nur 2 Tage im Jahr, ne? Und sie lässt sich auch nicht skalieren. Ihr könnt ja nicht 2 Millionen Menschen irgendwann da haben und das global machen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Du bist halt an Physik und Lokalität gebunden und ich glaube halt so ein Ding wie diese Review-Plattform macht mega Sinn. Also echt erstaunlich, dass das eigentlich noch nicht at scale gibt. So, also in Deutschland, aber in Amerika anscheinend schon. Ne? Und es ist vor allen Dingen etwas, was halt viel, viel, viel skalierbarer ist als irgendwie eine physische Messe, aber es passt halt perfekt und es ergänzt sich gut und es lässt sich ja perfekt aus sowas auch herausgebären. Ne? Insofern finde ich echt da so, ja, so Chapeau, dass ihr das aufgebaut habt und wünsche euch da viel Erfolg und hoffe, dass das größer wird als die Messe am Ende des Tages, weil das wäre halt richtig geil. Dann kannst du irgendwann zurückblicken und sagen, ey, fuck man, Corona war halt im Endeffekt irgendwie eine gute Sache. Ja, würde ich euch auf jeden Fall wünschen, sozusagen, dass das passiert. Und ich finde, das ist ja genau das, ich weiß noch, wir haben am Anfang über irgendwie Chancen nutzen und ich hatte ja auch gesagt, das ist die Zeit, jetzt in Krisen werden große Firmen gebaut, werden große Vermögen gebildet, so, man muss halt die Chancen suchen, ne, und es gibt immer Chancen, so in Krisenzeiten sind solche Verwerfungen, die Leute geraten so sehr in Panik und Schockstarre, dass das die Momente sind, wo man angreifen muss, finde ich, ne, und ich finde das mega geil, dass ihr das so durchgezogen habt, weil es gab wirklich ja keine Branche oder keine Konstellation, die also mehr am Boden lag als irgendwie voll, Eventbranche.
Immer noch
also,
liegt.
Ne? Oder liegt ja, also was es lag, genau, wir reden hier, als wäre Corona schon längst vorbei. Ne? Aber genau, zum Thema Review, ja, spielt bei uns keine große Rolle, ehrlich gesagt, weil wir keine Gebrauchsgüter haben, sondern irgendwie Lifestyle-Güter. Das heißt, da geht es eher um Optik und nicht so sehr um irgendwie ja Funktionalität und halt eben stark auch im Bereich saisonaler Ware sind. Das heißt, die Klamotten sind oft nur wenige Wochen verfügbar und dann sind sie ausverkauft und kommen nie wieder. Das Einzige, wo Reviews schon Sinn machen, überlegen wir auch, ob wir das nicht mal einführen sollten, ist halt so im Sportbereich beispielsweise, also überall, wo es halt um Funktion geht. Ne? Aber ich glaube halt, je stärker du sozusagen wegkommst vom Lifestyle-Bereich hin zum Funktionsbereich, Thomann ist ja 100% Funktion und dann auch noch sehr, sehr komplizierte Software, das, was ihr macht, ne, komplett kompliziert, Funktion, hat nichts mit Lifestyle zu tun, ob du jetzt die UI von Mailchimp gut oder schlecht findest, überhaupt kein relevantes Kriterium, da stimme ich dir komplett zu, da machen Reviews halt mega Sinn. Ich meine, fairerweise ist Amazon auch schon zu gewissen Teilen durch die Reviews groß geworden, würde ich sagen. Ne? Ich habe so das Gefühl, sie haben es irgendwann nicht mehr weiter perfektioniert, aber das war schon auch ein großer Grund für mich zumindest früher eben bei Amazon eben zu bestellen, weil damals eben noch die Review-Qualität auch ganz gut war und halt dieser ganze Fake-Shit noch nicht so präsent waren. Also ich habe oft meine Auswahl sozusagen, wenn ich irgendwie Elektronik kaufen wollte oder sowas, auch schon echt durch Reviews im Prinzip gefällt, ne? Also auf Amazon. Insofern stimme ich dazu. Ich glaube auch, es ist ein relevantes Thema. Nicht in der Mode, aber in sämtlichen Gebrauchsbereichen.
Ne? Ja, mal schauen. Also ja, es ist ja alles bei uns jetzt Pre-Launch und also ich würde mich freuen, wenn das funktioniert, aber es wird schon ein bisschen was gehen, denke ich. Auch die ersten Gespräche mit den Firmen sind da positiv, die finden das auch gut, die freuen sich über neue Touchpoints, denn ein Software-Vertrieb oder Marketing ist gar nicht so einfach. Muss man auch sagen. Also es gibt Sachen, die sind einfach zu verkaufen und die Firmen tun sich da gar nicht leicht. Und deswegen, werden wir sicherlich ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Monaten irgendwie erleben und dann dir auch von erzählen. Was gibt's sonst noch? Irgendwie, was hast du sonst noch so irgendwie geplant die nächsten Tage? Komm, dann machst du einen längeren Urlaub?
Ja, ich war jetzt tatsächlich in Urlaub im Juli. So halb Urlaub, halb Homeoffice.
In Deutschland aber?
Nee, im Ausland.
Oha.
Nö, ansonsten.
Aber keine Flugreise.
Doch,
eine Flugreise, ja. Okay,
wow. Ja, jetzt mal gucken, ja. Nee, ansonsten bei uns, wir sind in keine Ahnung, eigentlich nichts Besonderes passiert bei, also alles halt irgendwie Vollgasmodus so halt, ne, so und neue Länder, alles crazy, aber ansonsten muss ich sagen, ich mache viel Sport und so, ich finde die Zeit ganz geil, gerade mit Corona irgendwie sozusagen so ein persönliche, quasi businessmäßig voll aufs Gaspedal gehen, aber eben im Privatleben alles ist ja schon irgendwie deutlich runtergefahren, ne. Ich bin jetzt gespannt, was halt irgendwie die nächsten Wochen so bringen und was noch für, ob es jetzt zum Beispiel eine zweite Welle geben wird und so weiter, ne, das wäre halt schon irgendwie krass.
Ja. Also, ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, aber wenn man dann so diese Geschichten da in diesen Schlachthöfen, dann, was das dann wieder alles für Konsequenzen haben könnte und so. Naja, warte das mal ab, ist alles Spekulation. Wir sind jetzt auch irgendwie echt schon wieder lang unterwegs.
Eine Sache wollte ich aber noch erwähnen. Wir haben ja jetzt 3 Folgen Think with Tarek.
Ah, voll, stimmt.
Der Zungenbrecher schlechthin sozusagen aufgenommen.
Think with Tarek, TWT.
Genau. Ja, TWT. Also geschrieben ist es geil. Und ich muss sagen, echt super cooles Format. Also würde mich freuen, wenn da ein paar Leute auch reinhören. Ist ja auch bei OMR Education Channel. Erste Folge war, wie erreicht man die junge Zielgruppe? Zweite war dann TV-Werbung, also TV ist tot, lang lebe TV. Und die dritte Folge ist mit unserem Director Marketing zusammen, wie baut man eine Performance-Marketing-Abteilung? Und die ist gerade erst vorgestern rausgekommen, heute ist Mittwoch, die ist am Montag rausgekommen. Und das ist richtig geil, die kriegt super viele diskutieren die Folge in LinkedIn und da haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wir halt unser Performance-Marketing aufbauen, wie wir unsere Abteilung strukturiert haben, wie viele Leute wir haben. Wir haben nämlich sehr, sehr wenige, wie wir aus dem ganzen Technology und Attribution und so weiter umgehen. Und genau, bin ich sehr happy, freue mich, dass ihr mich da angesprochen habt oder ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich zustande gekommen ist, aber dass es dieses Format gibt, auf jeden Fall. Für mich auch mal ganz geil, weil es keine Vorbereitung ist über so Nerd-Zeug. Ich meine, hier bereiten wir uns fairerweise auch nicht vor, aber über so inhaltliche Nerd-Shit-Sachen kann mich mitten im Schlaf wecken, ja, und ich finde es super nice und was mich halt mega freut ist, hier diskutieren wir eher allgemeinere Sachen, ist halt, dass diese super krassen Spezialthemen halt irgendwie eine Audience finden und es halt andere Nerds gibt, die dann irgendwie darüber diskutieren, wie wir jetzt unser Attributionsmodell machen, Customer Lifetime Value und so. Schon echt geil. Auch ein ganz guter Gegenpol zu dem, was wir hier machen, finde ich.
Ja, also ja, sind wir natürlich stolz drauf, dass das bei uns stattfindet. OMR Education ist das Format. Da gibt es ja verschiedene Podcasts. Einer mit dir, Ask André, mit André Alpa.
Ja,
also
gut.
Wo wir versuchen, ja, dann halt die tiefere, die wirklich die das, was du sagst, das Nerd-Shit für Marketing oder für Digital-Business, wenn man tiefer rein will und operativere Hinweise auch sucht, da anzubieten, ist natürlich sehr, sehr elegant, dass dann sozusagen du da auch die für die Zeit nimmst.
Gerne.
Bei so einer großen Company, pre-IPO. Mal schauen.
Ja, cool.
Dann würde ich sagen, wir sprechen uns dann wahrscheinlich nach deinem Urlaub. Was haben wir jetzt irgendwie Ende Juni? Ich denke mal so Anfang August, irgendwie im August wieder.
Ich freue mich drauf.
Dann mal gucken, was dann für Themen auf dem Tisch liegen.
Ja.
Alles klar.
Mach's gut.
Ciao, ciao. Bekanntlich kann man ja nirgendwo besser für Podcasts werben als in anderen Podcasts. Und deswegen nochmal ein Hinweis in eigener Sache auf ein neues OMR-Großprojekt, einen neuen Podcast, den wir machen, gemeinsam mit Benedikt Herles, meinem deutschen Lieblings-Tech-Intellektuellen, kann man sagen. Jedenfalls beschäftigen wir uns in diesem neuen Format, das Zeitenwende heißt, mit den ganz, ganz großen Fragen entsprechend unserer Zeit. In der allerersten Folge geht's um die Zukunft unserer Sozialsysteme, die ja mal von Bismarck eingeführt wurden und mittlerweile natürlich Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, all solche Sachen da reinspielen oder auch angedacht werden. Und Benedikt fragt halt Leute aus der Politik, aus der Wirtschaft, versucht historisch einzuordnen, zu analysieren. Und das tut er halt jedes Mal zu neuen großen Themen. Klimawandel, Afrika, immer so 35, 40 Minuten mal richtig fundamental an die großen Sachen ran. Das gab es noch nicht. Ich glaube, das schafft sehr viel neuen Wissenswert in euren Köpfen hoffentlich, in meinem auf jeden Fall. Deswegen, wer noch Zeit übrig hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, eine Chance gebt. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt die Zeitenwende.
Wir sind Zeuge einer Zeitenwende. Die letzten Jahre hatten einiges zu bieten. Der technologische Fortschritt explodierte, die digitale Transformation veränderte das Leben immer schneller. Revolutionen wie künstliche Intelligenz oder Biotechnologie erschufen neue Welten. Und dann kamen ein neues Coronavirus und die Krankheit Covid-19.
Die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
Immer mehr bestätigte Corona-Infizierte in Deutschland. Über 1000 Menschen sind in Quarantäne.
Wir haben heute Maßnahmen verkündet, die in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartig sind.
Wohl kaum jemand hätte sich die Geschehnisse des Jahres 2020 vorstellen können. Politische und wirtschaftliche Gewissheiten haben in wenigen Wochen ihre Gültigkeit verloren. Die gute Nachricht lautet, der Erreger wird irgendwann unter Kontrolle gebracht werden. Die schlechte, die Unsicherheit wird uns auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Im Angesicht der Pandemie wurde kurzfristig sogar die andere große Krise der Zivilisation in den Hintergrund gedrängt, der Klimawandel. Doch die hitzigen Debatten und Proteste werden zurückkehren. Dabei ist die Liste globaler Herausforderungen noch viel länger. Ozeane voller Plastik, Migration oder das dramatische Artensterben stehen ganz oben. Auf der internationalen politischen Bühne ist es jedoch schwieriger geworden, gemeinsame Lösungen zu finden. Die Europäische Union steckt in der Krise, an der Spitze vieler großer Nationen stehen Populisten oder Antidemokraten. Gleichzeitig besteht eine Art geopolitisches Machtvakuum. In der Pandemie erlebten wir eine globale Krise ohne globales Krisenmanagement. Weder China, die USA noch die G7 wären willens oder in der Lage, eine globale Führungsposition einzunehmen.
Erst seit gestern macht US-Präsident Trump China verantwortlich für das Ausmaß der Corona-Pandemie.
We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Dabei gibt es auch weiter jede Menge Grund für Optimismus. Nie haben weniger Menschen Hunger gelitten. Nie haben wir länger und gesünder gelebt. Nie gab es so viel Wohlstand auf diesem Planeten. Bedroht das Virus diese Errungenschaften? Noch ist es nicht abzusehen. Klar ist hingegen, Entscheidungen, die wir heute treffen, werden das Leben vieler kommender Generationen verändern. Unsere Verantwortung könnte größer nicht sein. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Head of Sustainable Transformation bei KPMG, Buchautor und Kolumnist. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich möchte die Zukunft von mehreren Seiten beleuchten, mit Experten sprechen und lernen, wohin die Reise geht. Als Optimist glaube ich, dass wir das Beste aus dieser revolutionären Epoche machen können. Aber nur, wenn wir die Welt von morgen besser verstehen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Herzlich willkommen zur Zeitenwende.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.